Ich wünsche uns allen Gottes Segen für den heutigen Sabbat. Kinder sind immer wieder eine schöne, interessante Erfahrung. Nee, die sind immer so natürlich. Ich habe vor Jahren eine Bekehrungsgeschichte gehört von messianischen Juden. So nennt man die Juden, die den Weg zu Jesus finden. Ich habe ein Buch gelesen und da drin hat er seine Geschichte geschrieben. Er sagte, ich bekam ein neues Testamentgeschenk. Und da fing ich an zu lesen. Und ich war begeistert. Alles, was ich dort gelesen habe bei Jesus, das war so gut, so schön, so wahr. Seine Geschichten, seine Reden, seine Wunder, alles, was ich bei Jesus hatte, das war einmalig. Es ist so ein guter Lehrer, so ein großer Prophet, so wie er hat keiner das Gesetz erklärt. Und dann kam ich, sagte er, bis zu der Kreuzigung und dem Tod Jesu. Und da habe ich das Buch weggeschmissen. Ich wollte es nicht weiterlesen. Er kann doch nicht tot sein, sagte er. So ein Mensch kann doch nicht sterben. Warum? Er hat doch niemandem was getan. Es vergingen Tage, sagte er, und das Buch lag immer auf dem Sofa. Und dann habe ich angefangen, wieder zu lesen. Habe ich das Buch wieder genommen, habe ich angefangen, wieder zu lesen. Und da kam ich zu ein bisschen zur Auferstehung. Und dann habe ich das Buch wieder weggeschmissen, sagte er. Aber dieses Mal aus Freude. Ich bin aufgestanden, ich bin im Zimmer hergegangen und habe getanzt vor Freude. Jesus lebt, er ist auferstanden. Jesus, heute werden wir über Jesus sprechen. Wer ist dieser Jesus, der 2000 Jahre nach seinem Tod immer noch so lebendig ist, so aktuell? Jeder von uns hat sein Bild, sein eigenes Bild von Jesus. Wie sieht dieses Bild aus? Ich möchte heute über Jesus erzählen, über den Menschen Jesus, über den Gott Jesus. Und zum Schluss wollen wir uns eine Frage stellen, eine Frage, die Jesus an die Jünger auch gestellt hatte. Aber die Frage ist zum Schluss. Fangen wir von vorne an. Matthäus und Lukas verfolgen den Stammbau Jesu. Sie berichten, dass Jesus Vorfahrt hat. Warum tun die das? Warum geben die sich die Mühe zu sagen, die ganze Vorfahren Jesu aufzustellen, aufzulisten? Die wollen uns damit zeigen, Jesus ist einer von uns, ist ein Mensch. Er hatte Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Man kann seinen Stammbaum zurückverfolgen. Und das tun die bis Gott. Jesus ist ein Mensch und er wurde auch wie ein Mensch geboren. Und dieses Menschenkind Jesus durchlebt ein fast normales Menschendasein. Er hatte Brüder und Schwestern. Markus 6, Vers 5, können wir nachlesen. Deine Brüder und deine Schwestern sind da. Er war bekannt als der Sohn des Zimmermanns. Und sehr wahrscheinlich hat er auch diesen Beruf erlernt und ausgeübt. Und dann lesen wir in Lukas 2, Vers 52 über Jesus. Er wuchs auf und nahm an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen zu. Das heißt, er nahm ganz normal an Größe zu, an Gewicht und an Weisheit. Wie ein normales Kind. Er musste, genau wie die anderen Kinder, lernen. Alles ganz normal lernen. Auch wenn er in jungen Jahren so eine große Zwischen über Religion hat. Wir kennen die Geschichte, als er im Tempel ist. Aber auch das mag uns nicht viel erstaunen. Weil heute gibt es auch Wunderkinder, die im jungen Alter vieles wissen. aber es zeigte damals schon die Richtung, die Jesus hätte, die Jesus gehen würde. Ne? Wie gesagt, er musste wie die anderen Kinder alles lernen. Vom Vater, von Mutter, vom Nachbar, Freunde, Verwandten. Und er ging jeden Sabbat in die Synagoge. Und so wie wir das verstehen, das lesen, war er nicht nur Zuschauer dort. Denn er hatte oft vorgelesen. Denn als er später in seine Heimatstadt kam, dann hat man ihm ganz normal als selbstverständlich ihm die Buchrolle gegeben und da sollte er vorlesen. Ne? Und da hat er dieses berühmte, bekannte Wort gelesen, ne, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, dass ich predige den Armen, den Blinden, die frohe Botschaft. Er hatte Hunger. Ganz normal, wie wir. Und er ging oft auf die Suche nach was Essbarem. Kennen wir auch die Geschichte mit dem Feigenbaum. Er wurde müde und musste schlafen. Ne? Das sind alle Texte, die wir in der Bibel lesen können. Er wanderte und wurde müde und musste sich ausruhen. Ne? Lesen wir bei der Geschichte mit der Samariterin. Er war mal so erschöpft, so fertig, dass ein anderer sein Kreuz tragen musste. Wurde er krank? War Jesus mal krank in seinem Leben? Nein? Ich denke doch. Wenn er ein Mensch war? Bitte? Nochmal eine andere Frage. War er vielleicht mal verliebt? Aber wenn es doch heißt, doch, er wurde in allen versucht. Er hat als Mensch gelebt. Er war als Mensch. Wenn es heißt, er wurde in allen versucht, das heißt, er hat alles durchlebt, was ein Mensch macht. Alles. Und er bleibt nichts ausgeschlossen. Er hat alles durchlebt, was ein Mensch macht. Er war in der Pubertät. Ein junger Mensch. Er lachte und tanzte. Haben wir Probleme damit? Mit einem lachenden, tanzenden Jesus? Ne? Er war ein gern gesehener Gast bei Hochzeiten, zumindest nach der Hochzeit, nach dem Wunder in Kana. Ne? Er wurde traurig und weinte. Lesen wir bei Lazarus, als er vor dem Grab stand, oder andere Begebenheiten. Er konnte auch schimpfen. Wehe euch, Pharisäer, laut und deutlich. Und er konnte auch böse werden. Ne? Die Situation mit der Tempelreinigung. Er hatte besondere Beziehungen zu manchen Menschen. Zum Beispiel zu Johannes. Da lesen wir, er war sein Lieblingsjünger. Ne? Oder wir lesen auch, dass er die Maria lieb hatte und ihre Schwester und Lazarus. Ne? Und Maria hatte auch eine besondere Beziehung zu Jesus. Die saß oft bei ihm, ne, vor die Füße und hörte, was Jesus erzählte. Jesus war ein Mensch. Und doch mehr. Neben seiner Menschlichkeit taucht auch parallel plötzlich seine Göttlichkeit, sein tiefes Wissen, seine übernatürlichen Kräfte. Kräfte, die zum Vorschein kamen, als er seine Wunder vollbrachte. Er heilte Blinde, Gelähmte, er heilte alle Krankheiten. Er holte Menschen aus dem Tod zurück. Er hatte Gewalt über die Natur. Er konnte über das Wasser gehen. Er konnte aus ganz wenig Essen für Tausende von Menschen herzaubern. Wir hören ihm rufen, Lazarus, komm hier raus. Und Lazarus, der 4 Tage schon tot ist, kommt aus dem Grab heraus. Oder Tabitha, komm. Ne? Kleines Mädchen steht auf und das kleine Mädchen steht auf, das auch schon tot war. Oder verstumme und der See und der Wind, die werden alle glatt und ruhig. Es ist der Gott Jesus, den wir hier begegnen. Und dann wieder das Menschliche. Dann sucht er die Einsamkeit. Er will allein sein. Er zieht sich zurück, um zu beten. Jesus redete gerne mit Menschen. Und er redete nicht über Philosophie, über Kunst. Er wollte die anderen, seine Gesprächspartner, nicht mit seinen Wissen beeindrucken. Jesus redete über Bauern, Fischern, Blumen, Kaufleute, Witwen und Kindern, vom Arbeiten und von Hoffen. Er redete so, dass es alle verstehen. Das verstanden alle. Ja, so ist es, stimmten seine Zuhörer zu. Das, was er alle sagt, ne, stimmt. Denn das kannte sie alles aus ihrem eigenen Leben. Aber so hatte das bis jetzt keiner gesagt. Jesus hatte viele Wunder getan, aber nie etwas für sich oder so zum Angeben. Jesus und seine Jünger, die brauchten Geld zum Überleben, zum Essen. Wir lesen, dass Judas die Kasse hatte. Jesus hat ihm die Kasse anvertraut, obwohl er wusste, dass er ein Dieb war. Und das Geld stammte wahrscheinlich von Spenden. Wir lesen auch von Frauen, die Jesus begleiteten, ne, und mit ihren Vermögen Jesus und seine Jünger unterstützen. Sie brauchten also ständig Lebensmittel. Aber wir lesen nirgendwo, dass Jesus ein Wunder machte, um dieses Lebensmittel herzuholen. Und er konnte das, er hatte das ja gezeigt, dass er das kann. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Jünger mal sauer waren und sagten und gedacht haben, er kann doch mal ganz schnell hier was machen, warum müssen wir jetzt irgendwie, ne, kaufen gehen? Wenn Jesus mit Leuten redete, dann stellte er oft Gegenfragen, damit sein Gesprächspartner von selbst auf die richtige Antwort kam. Auf manche Fragen antwortete er mit Geschichten. Jemand stellte eine Frage und Jesus antwortet mit einer Geschichte. Als zum Beispiel ein Schriftgelehrter kommt und fragt, wer ist mein Nächster? Dann erzählt Jesus die Geschichte von barmherzigen Samariter. Und am Ende der Geschichte wusste der Mann, dass er die Antwort schon selber wusste, weil er gibt ja selber die Antwort. Jesus besaß eine große Autorität. Wir wollen jetzt einen Text über Jesus lesen, damit über diese Matthäus 5. Ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu dem Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, ne, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Und so weiter. Ne? Hier nimmt sich Jesus die Freiheit, dem Gesetz Gottes und sich selber gegenüberzustellen. Ich aber sage euch, es steht so im Gesetz, ich aber sage euch. Und jeder, der ein bisschen denken konnte, ne, er begriff sofort, dass Jesus mehr war als nur ein guter Mensch, ein Heiler, ein Wundertäter oder auch nur ein Prophet. Ich aber sage euch. Ne, Jesus stellt sich automatisch her als alle Propheten und als das Gesetz. Jesus scheute sich nicht, bedingungslose Nachfolge zu fordern. Und er wusste, dass diese bedingungslose Nachfolge für seine Nachfolger, für seine Leute oft den Tod bedeutet, den Verlust von Vermögen, von Familie, von Freundschaft. Aber er scheute sich nicht davor zurück. Er forderte sie. Er sagte, wer Vater oder Mutter oder Frau oder Mann mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das sind harte Worte. Aber Jesus wusste auch zu trösten. Ihr werdet das alles hundertfach empfangen. Er wusste ja, wovon er sprach. Wir lesen auch woanders, wer sich meiner schämt, der ist meiner nicht wert. Jesus kam aus einer anderen Dimension zu uns, aus der Dimension Gottes. Und zu dieser Dimension will er uns zurückbringen. Es war ja sein Anliegen, sein Willen, sein Wunsch, dass wir alle bei Gott sind. Und damit wir zu diesem Reich Gottes gelangen, müssen wir bereit sein, nicht vieles, sondern auch alles aufzugeben. Denn wo andere, sagte ja Jesus, was kann ein Mensch geben, um seine Seele zurückzukaufen? Oder was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden an seine Seele nimmt? Es sind Texte für uns geschrieben, damit wir wissen, wie wir uns entscheiden in manchen Situationen. Es lohnt sich auch, diese Ich-Bin-Worte von Jesus nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der rechte Weinstock und viele mehr. Jesus war immer in vollem Bewusstsein seiner Sendung und seiner Person. Er wusste, wer er ist und was er zu tun hatte. Denn wir lesen auch woanders, dass er von niemandem Zeugnis brauchte. Jesus war sich immer seiner bewusst und seiner Sendung immer bewusst. Wir haben über Jesus ganz viele Namen. Es wäre interessant, wenn man diese Namen Jesu, die wir für Jesu gebrauchen, alle mal aufzulisten. Habt ihr mal Namen für Jesus? Ich höre mal ein paar Namen von Jesus, so Bezeichnungen.
Heiland.
Heiland. Das ist ein Begriff, den man in die protestantische Welt betrifft. Gut. Schön. Heiland. Noch jemand?
Emanuel.
Bitte? Emanuel. Gut. Bitte? König aller Königin, gut. Der Menschensohn, auch gut. Wir kommen auf jede Menge. Manch einer hat gesagt, über 50 Namen mindestens. Der Lewe aus Juda, Gottessohn. Bitte? Es wäre interessant, auch der Ding ist, der helle Morgenstern, es wäre interessant, oder das Wort, auch ein Name für Jesus. Es wäre interessant, alle diese Namen mal aufzuschreiben, zu suchen und die Bedeutung mal. Der Mensch Jesus, der Gott Jesus. Eine umstrittene Person, schon zu seiner Zeit und heute natürlich immer noch. Wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, dass es Jesus immer gemieden hat, selber über sich Auskunft zu geben. Er hat es immer den anderen überlassen, eine Meinung, ein Bild über sich selber zu bilden. Nur einmal, als er vor dem hohen Priester stand und er ihn gefragt hatte, bist du der Messias? Da hat er gesagt, ja, ich bin es. Und das hat ihm auch das Leben gekostet. Jesus, ein guter Lehrer, ein Vorbild für viele Menschen, ja. Aber ein Retter, ein Gott, da wird es schwieriger. Wie gesagt, Jesus überlässt es damals, wie heute, seinen Zuhörern, selber die Antwort zu finden, wer er ist, was er ist. Er fordert unseren Glauben heraus. Und jetzt wollen wir die Frage lesen, die wir von Anfang an für den Schluss aufbewahrt haben. Matthäus 16, und dort lesen wir ab Vers 13 bis 17. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir es nicht offenbart, sondern mein Vater in den Himmel. Dieselbe Frage an uns: Was sagen wir, was Jesus ist? Für dich, wer ist denn Jesus? Ein Mensch oder ein Gott? Welchen Namen würdest du Jesus geben? Jesus, der gute Lehrer, oder Jesus, der Sohn Gottes? Von der Antwort hängt unsere Zukunft ab. Und ich wünsche mir, dass wir alle die gleiche Antwort wie Petrus geben. Dass wir alle sagen spontan: Ne, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Denn mit dieser Antwort haben wir schon einen Fuß im Reich Gottes drin. Amen.